Texte aus Matthäus 20 und 23 sowie aus Lukas 22. Es kam unter den Jüngern ein Streit darüber auf, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. Darum rief Jesus alle 12 zu sich her und sagte zu ihnen:
Ihr wisst, die Herrscher der Völker, die Großen in der Welt, unterdrücken ihre Leute und lassen sie ihre Macht spüren.
Bei euch muss es anders sein. Wer unter euch groß sein will und wer an erster Stelle stehen will, soll euer Diener sein.
Der Größte unter euch muss wie der Geringste werden und der Führende wie einer, der dient. Denn ihr seid untereinander alle Brüder und Schwestern.
Auch der Menschensohn ist ja nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben.
Euch alle werde ich an der Herrschaft beteiligen, die mein Vater mir übertragen hat. Und wenn ich meine Herrschaft angetreten habe, werdet ihr an meinem Tisch sitzen und mit mir essen und trinken.
Ihr Lieben, ich meine, ich habe euch schon mal erzählt, dass ich noch 4 Geschwister habe, eine Schwester. Und wir waren 4 Jungs. Und was der eine nicht wusste, das wusste der andere. Eines Abends, die Eltern waren nicht zu Hause, vielleicht auf dem Hausbesuch oder irgend sowas. Da saßen wir zusammen und fragten uns, was könnten wir machen? Und da hatten wir die Idee. Mein Bruder hatte Schnitzwerkzeug und so einen schönen Klotz Lindenholz, schönes durchgetrocknetes. Und da haben wir gesagt, wir schnitzen was. Und wir fingen an. Und dabei entstand eine Menge Späne. Nun war es eigentlich schade, Holzspäne einfach so wegzuschmeißen. Und da kamen wir auf die glorreiche Idee, wir machen uns ein Lagerfeuer auf dem Tisch. Eine Metallschale, so clever waren wir, hatten wir schnell gefunden und stellten die also in die Mitte vom Tisch und entzündeten ein schönes Lagerfeuer. Und legten natürlich auch immer ordentlich nach. Als wir dann fertig waren mit unseren Arbeiten und das Feuer niedergebrannt war und wir den Teller wegnehmen wollten, merkten wir, dass der glühend heiß ist. Und als er dann so weit abgekühlt war, dass wir ihn beiseite nehmen konnten, sahen wir das Malheur. Die Tischdecke war natürlich durch und im Tisch war so eine angekohlte Delle. Das gibt ein Donnerwetter. Aber wir hatten eine Idee, das ein bisschen hinauszuzögern. Wir deckten den Tisch für das Frühstück. Wahrscheinlich haben sich die Eltern gefreut über so viel, was weiß ich nicht, als sie abends nach Hause kamen und der Tisch war schon für das Frühstück gedeckt. Und an der Stelle stand die große Teekanne, wo das verkohlt war. Ich glaube, ich bin nie so gerne und so schnell in der Schule gewesen wie an diesem Tag. Aber als ich nach Hause kam, da war Holland in Not, wie man so schön sagt. Ja, da sahen wir dann die Bescherung bei Tageslicht. Vater hat natürlich auch seinen Text dazu gegeben. Und eigentlich gab es sowas bei solchen Vergehen auch mal schnell was auf die rückwärtige Rückenverlängerung. Aber diesmal, aus welchem Grund auch immer, meinte er, okay, also okay, weiß ich nicht, ob er okay gesagt hat, aber lassen wir mal Gnade vor Recht ergehen. Das war immer das Liebste, was wir hörten. Wir möchten heute zu diesem Thema ein Wort aus dem Epheserbrief lesen. Epheser Kapitel 2, von Vers 4 an. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise, in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Ein langer Text, aber ich denke, eine ganz wichtige und wichtige Botschaft, die auch eine gute Botschaft ist, steht im Vers 6. Da steht nämlich geschrieben, er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Da steht nicht, er wird uns irgendwann mal versetzen, sondern da steht geschrieben, er hat uns mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Das bedeutet, wir haben jetzt schon ein Anrecht. Stellt euch vor, ihr sitzt zu Hause bei eurer Arbeit oder beim Zeitunglesen oder beim Fernsehen in euren Aufgaben und plötzlich klingelt's und der Postbote steht draußen. Oh, es klingelt. Werden wir doch gleich mal gucken, was er bringt. Okay, nicht jeden Tag bekomme ich so ein großes Paket. Wie ein Sprechpult. Aber da drauf steht, ihr könnt es nicht sehen, aber ich kann es sehen, Absender Gott. Empfänger, du. Na, sowas passiert ja nicht jeden Tag, dass Gott ein Paket schickt. Und weil er das praktisch eingepackt hat, können wir die Hülle ganz schnell runter machen. Boah. Jetzt muss ich mal gucken, ob der wirklich glänzt. Oh ja, funktioniert. Und da steht doch tatsächlich ein Zettel. Reserviert für dich im Reich Gottes. Es ist ein Geschenk, was Gott uns gemacht hat. Eine Reservierung für das Reich Gottes. Das bedeutet, dass wir schon heute mitten in unseren Aufgaben, mitten in unserem täglichen Einerlei eine Perspektive haben. Eine Perspektive für die Zukunft. Wir können heute schon in Gemeinschaft mit Jesus leben. Wir können heute ein Stückchen von dem erleben, was diese Gemeinschaft bedeutet. Wir erleben durch das Singen, durch Musik, durch das Gebet Gemeinschaft. Und wir erleben diese Gemeinschaft auch untereinander. Ich erinnere mich gerne an die Zeit, in der wir vor 2 Jahren den Alpha-Kurs hier gemacht haben in Barmbek. Wir waren völlig, also wir aus der Gemeinde, wir kannten uns ja schon, aber mit den Leuten waren wir völlig fremd. Am ersten Abend, da versuchte man ins Gespräch zu kommen. Gut, es war schön, wir konnten gemeinsam essen. Und dann ging alles viel leichter, man unterhielt sich. Und nach dem zweiten, fünften, siebten, zehnten Abend waren wir eine solche Gemeinschaft geworden, dass aus der Gruppe der Wunsch kam, als es zu Ende war, gibt's nicht einen Weg, wo wir uns noch mal treffen können. Das zeigt uns ein Stückchen von dem Leuchten des Himmels. Erleben wir in unserer Gemeinschaft heute. Und ich möchte das G hinsetzen für: Es ist ein Geschenk. Gnade ist ein Geschenk Gottes an uns. Wie bekommt man es? Wir können es nicht bestellen. Es ist nicht bezahlbar mit irgendeiner Kreditkarte. Wir brauchen keine Bedingungen zu erfüllen. Es kommt unverdient. Es kommt unerwartet manches Mal. Und manchmal sogar, wenn man es am wenigsten erwartet. Aber es gibt Gewissheit. Du wirst mit mir im Paradies sein. Manches Mal habe ich diesen Mann, der neben Jesus gekreuzigt wurde, beneidet. Denn so deutlich hat das Jesus keinem gesagt: Du wirst mit mir im Paradies sein. Also ich meine nicht beneidet im Sinne von die Situation. Da beneide ich ihn überhaupt nicht. Aber die Aussage, die Jesus ihm gemacht hat: Du wirst mit mir im Paradies sein. Diese Aussage gibt Jesus uns auch hier. Wir sind versetzt in die himmlische Region in Jesus Christus. Und das ist ein Geschenk. Und das G steht für Geschenk. Gnade heißt aber auch neue Schöpfung. Dafür steht das N, neue Schöpfung. In dem Text, den wir anfangs lasen im Epheserbrief, von Kapitel 1 an, da schrieb der Paulus, was es für Situationen gegeben ist, aus denen wir als Menschen zu Gott gekommen sind. Das ist ziemlich heftig und es ist fast ein Jubel im Epheserbrief festzustellen, die Macht des Bösen ist gebrochen. Wir gehören jetzt zu Christus. Aber ist das nicht ein kleines bisschen übertrieben? Wir merken bis heute, dass das Böse noch immer Macht in unserem Leben hat. Das Böse greift noch immer nach uns. Und hier schreibt der Paulus von seiner persönlichen Erfahrung, die nicht widerlegt werden kann. Es geht hier um das Leben mit dem Auferstandenen. Das neue Leben, das wir mit ihm begonnen haben, dafür sorgt er, dass auch in unserem Leben Veränderung passiert, wir eine neue Geburt sind. Ein Geschenk zu bekommen bedeutet natürlich auch, dieses Geschenk anzunehmen. Was kann man tun, wenn man ein Geschenk bekommt? Es kommt natürlich darauf an, was es für ein Geschenk ist. Das wisst ihr sehr wohl. Manche Geschenke, die stellt man an einen sicheren Ort und bei einer besonderen Gelegenheit verschenkt man es weiter. Dieses Geschenk, das kann man in eine Ecke stellen. Das kann man vergessen, wieder einpacken. Man kann es sogar zurückschicken. Man kann es auch im Wohnzimmer hinstellen und Stacheldraht darum herumwickeln und sagen, das schafft doch sowieso niemand. Gott hat 8 Leute damals aus der Sintflut herausgerettet. Die Maßstäbe sind so hoch, das schafft keiner. Das Geschenk von Gott zu bekommen, bedeutet, es auch anzunehmen. Stell dir vor, du bekämst die Benachrichtigung, Sie haben 100.000 Euro gewonnen. Also ich meine jetzt nicht solche Benachrichtigungen, wie man gelegentlich bekommt, Sie haben gewonnen und so weiter und rufen Sie an und dann, was weiß ich nicht. Du hättest tatsächlich 100.000 Euro gewonnen. Und irgendwann könntest du das auf deinem Kontoauszug auch sehen. Oh Mann. Endlich die schlaflosen Nächte vorbei, wo man überlegt, wie man zurande kommt mit seinem Geld, was man hat. Endlich das sich besorgen und kaufen, was schon lange dran gewesen wäre. Endlich nachts wieder schlafen können. Und dieses Geschenk ist genauso ein Geschenk. Ich muss mir keine Sorgen darüber machen, ob ich genügend Leistung gebracht habe, ob ich gut genug bin, ob ich auch alle Sünden vergeben bekommen habe. Wenn ich sie ihm gebracht habe, nimmt er sie mir weg und reinigt mich. Und er gibt mir die Zusage, dass ich in Christus diesen Platz im Reich Gottes reserviert bekommen habe. Ich kann dieses Geschenk annehmen. Und ich muss mich nicht mehr mit dieser Frage herumquälen, habe ich genügend Gutes getan? Ist wirklich auch alle meine Sünde vergeben? Ich kann entspannt sein. Ich habe ein brennendes Herz, wie jene Leute, die damals vor 2000 Jahren, als sie Jesus begegneten, mitten in der Nacht zurück nach Jerusalem jagten und sagten, wir haben den Auferstandenen gesehen. Wir haben Freude und eine Zukunftsperspektive wie jener Minister, der diesem Jünger begegnete und dann mit Freude seines Weges weiterzog. Oder wie der Jubel der Erlösten, der in der Offenbarung beschrieben wird. Das bedeutet es, das Geschenk annehmen. Das ist ja keine schwierige Rätselfrage, ja, was da draus wird. Das D steht für dranbleiben. Der Epheserbrief spricht davon, wie Jesus uns in unserem Leben mit Gott verbindet. Gottes Gnade reicht auch noch weiter für unseren ganzen Weg. Vor 75 Jahren waren 4 Leute, die versuchten, die Eiger Nordwand hochzukommen. Vor nicht allzu langer Zeit wurde nach diesem Ereignis ein Film gedreht. Es waren also 2 Deutsche und 2 Österreicher, die wollten damit olympisches Gold gewinnen und gesellschaftlich auch aufsteigen. Und die stiegen dann also in den Berg hinein, hatten das lange beobachtet, mit Fernglas geschaut, wie sie das schaffen können. Die Österreicher stiegen den Deutschen dann hinterher und dann passierte es, dass einer dieser Bergsteiger, das war Willi Angerer, der wurde durch einen Steinschlag am Kopf schwer verletzt, aber er sagte, ich will dort mit hochkommen. Und dann nahm das Schicksal seinen Lauf. Das Wetter schlug um. Der Willi war so schwer verletzt, dass er das Bewusstsein verlor. Sie mussten sich also alle wieder abseilen. Und am Ende kam keiner unten an. Der Letzte baumelte da in der Luft, wenige Meter über den Rettern, die da so einen Stollen hatten, aus dem sie herauskamen, um ihnen zu helfen. Wenige Meter über ihnen erfror er. Manches Mal ist für einen gläubigen Menschen der Weg mit Gott ähnlich, voller Schwierigkeiten. Manches Mal machen wir es uns gegenseitig auch recht schwer. Aber da sagt Gott, bleib dran. Und ich bin fest davon überzeugt und habe das auch bei mir selbst erlebt und erfahren, Gemeinde ist der beste Raum, die mir hilft, auch dran zu bleiben. Hier können wir Jesus erkennen. Hier können wir erleben, was es bedeutet, begnadigt zu sein. Hier finden wir Engel, also ich meine jetzt nicht Unsichtbare, sondern Leute im Sinne des Neuen Testaments, die Boten sind, Boten, die für mich beten, die mir Kraft zusprechen im Namen Jesu. Hier ist der Ort, wo Gnade passieren kann und wo ich wieder neu motiviert werden kann, weil ich auf dem Weg, den ich gegangen bin, den ich zurückgelegt habe, vielleicht müde geworden bin, die Motivation weiterzugehen, ein Stück verloren gegangen ist. Das erlebe ich hier. Dass anfängliche Begeisterung, die im Schwinden begriffen ist, wieder erweckt werden kann. Und, na, ganz schwierig, was? Gnade heißt Entwicklung. Gnade verändert mein Leben. Man lebt nicht mehr nur für sich, man lebt auch für andere. Man sieht die Umgebung, man beginnt die Umgebung mit den Augen Gottes zu sehen. Wir sind nicht genötigt und müssen es nicht, gute Taten tun. Wir sind nicht die Ausführungsorgane göttlicher Ideen. Gott wird seinen Plan auch ohne uns zu Ende bekommen. Aber, und das ist der Punkt, und daran hält Paulus fest, er will jeden von uns gebrauchen. Er stellt das Material zur Verfügung für jede gute Tat. Unsere Aufgabe, unsere Chance ist es, die Möglichkeiten zu ergreifen. Dann finden wir Lebenssinn. Dann bekommen wir Ermutigung. Dann erleben wir das auch, nach dem Willen Gottes zu leben. Wenn ich hier von Gnade spreche, bedeutet das nicht, das ist irgend so ein Geschenk und danach kann ich tun und lassen, was ich will. Diese Gnade bewirkt in meinem Leben eine Veränderung. Nämlich mein Leben auch im Einklang mit dem Willen Gottes zu führen. Menschen einzuladen und diese Gnade kennenzulernen. Was für eine Möglichkeit. Im schwäbischen Oberland ist in einer kleinen Dorfkirche ein Deckengemälde. Und an diesem Deckengemälde ist der gekreuzigte Jesus dargestellt. Ungewöhnlich bei diesem Gemälde ist, dass neben diesem Jesus der Teufel steht und eine lange Liste ihm vorhält und präsentiert ihm die Sünden der Welt. Und so, als wollte er sagen, guck dir mal an, die Welt ist so sündig, die gehören mir alle. Es war umsonst, was du da getan hast. Aber da steht ein Engel daneben und fängt mit einem Schwamm das Blut auf, das aus der Wunde heraustropft, die der Soldat verursacht hatte, wo Wasser und Blut herausliefen. Er fängt das mit dem Schwamm auf und wischt die Sünden von dem Schuldschein ab. Das genau tut Gott für uns. Gnade ist ein Geschenk Gottes. Und wenn wir heute Abendmahl miteinander feiern, dann erinnern wir uns wieder daran, dass es Gnade ist, dass wir seine Kinder sein können. Dass wir aus Gnade unsere Sünde vergeben bekommen und bekommen haben. Und dass wir von dieser Last befreit worden sind. Und dass wir ermutigt werden, diese Erfahrung, die wir gemacht haben, einfach auch weiterzugeben. Am Abendmahl machen wir das in der Regel so, dass wir durch ein Zeichen auch signalisieren, dass wir Schwestern und Brüder sind und keiner über dem anderen steht. Das geht zurück auf ein Ereignis, das Jesus mit seinen Jüngern hatte. Ihr hörtet, sie haben sich gerade gestritten gehabt, wer wohl der Größte unter ihnen sein mag. Und dann saßen sie in diesem Raum. Jeder war der Größte. Und die Luft war angespannt. Und da steht Jesus auf, nimmt eine Schüssel, ein Handtuch und beginnt, den Jüngern die Füße zu waschen. Ein unerhörtes Ereignis. Das war ein Dienst, den Sklaven taten. Aber Jesus, ihr Meister, ihr Lehrer, er beugt sich und wäscht ihnen die Füße. Und da kommt er zum Petrus und der Petrus spürt das Ungeheuerliche an diesem Ereignis. Und er wehrt sich und sagt, du wirst mir nicht die Füße waschen. Und da sagt Jesus zu ihm, wenn ich dir die Füße nicht wasche, dann gehören wir nicht zusammen. Und als das dem Petrus bewusst wird, sagt er, naja, wenn das so ist, dann wasch mir doch bitte gleich die Hände und den Kopf mit. Und da sagt Jesus, das ist nicht nötig. Denn wer gewaschen ist, dem müssen nur noch die Füße gewaschen werden. So als wollte Jesus sagen, ich weiß, dass ihr auch nach der Taufe schuldig werdet. Aber jede Fußwaschung ist auch eine Erinnerung daran, dass es einen gibt, der euch Sünde abwäscht. Ich habe euch ein Beispiel gegeben. Tut das untereinander genauso. Denn der Herr ist nicht größer als der Knecht. Und der Herr ist auch nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Und wir wollen jetzt nach diesem Beispiel und diesem Gebot Jesu uns die Füße waschen gehen. Die Schwestern unten in den Räumen 1 und 2, die Brüder im Raum 3. Wir machen das wieder wie immer in den beiden Gruppen. Ich würde vorschlagen, die hintere Hälfte so ab Karim. Entschuldige, wenn ich alle, die dahinter sitzen, gehen zuallererst. Und ich würde diejenigen bitten, die beim Abendmahl austeilen helfen, bei dieser ersten Gruppe mit dabei zu sein. Alle anderen lade ich ein, hier sitzen zu bleiben. Wir wollen in dieser Zeit, wo die eine Gruppe die Füße wäscht, gemeinsam singen. Wir wollen Bilder hören, wir wollen Texte. Bilder sehen, Texte hören. Gott sei mit euch.